Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Neues Jahr, neue Vorsätze. Kennen Sie das? Wir wollen weniger Alkohol trinken, mehr Sport machen, mehr Zeit für sich selbst einplanen und endlich, endlich die überschüssigen Pfunde loswerden. Denn im neuen Jahr klappt das bestimmt. Ganz sicher. Doch schon nach einigen Wochen schleichen sich die alten Routinen wieder ein. Wie also schafft man es, nachhaltig abzunehmen und sein Gewicht zu halten? Genau darüber spreche ich jetzt mit Eva-Maria Heikenwalder. Sie ist Ernährungstherapeutin in Melbourne. Ich erreiche sie aber heute in Österreich. Hallo Eva-Maria.
Hallo Julia.
Du bist aus eigener Erfahrung heraus Ernährungsberaterin geworden. Möchtest du deine Geschichte mit uns teilen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin hier in Österreich in einer biologischen Landwirtschaft aufgewachsen, am Bauernhof. Und wir hatten hier eine Hofkäserei. Und die ganzen probiotischen Joghurts und alles das, was jetzt so im Trend ist, haben wir damals an Naturkostläden rund um Österreich verkauft. Und da kann ich mich als Jugendliche so gut erinnern, da waren wir tatsächlich bei einem Weihnachtsmarkt in Wien und haben unser Joghurt verkauft. Und dann kam eine Dame und hat gesagt, ach, euer Joghurt, das ist so gut. Mein Kind hat Neurodermitis und nur mit eurem Joghurt geht die Neurodermitis von meinem Kind zurück. Und das hat sich bei mir sehr stark eingeprägt. Ich habe dann zwar nach meinem Studium und ich bin dann auch in Nordamerika aufgewachsen, eingeschlagen. Das war dann die Landtechnik und habe da sehr lange gearbeitet und zu viel gearbeitet und mich dann auch so ein bisschen in ein Burnout hineingeschoben. Und als ich dann meinen Job gekündigt habe, habe ich mir gedacht, ich will verstehen, was da passiert ist in meinem Körper, was ich vielleicht Falsches gegessen habe in all den Jahren und habe mich auch zurückerinnert an diese frühen Kindheitserfahrungen mit man isst, was man isst und so weiter und habe dann Ernährungstherapie studiert vor 7, 8 Jahren und mich dann eben mit der Ernährungstherapie auch selbstständig gemacht und ja, und so hat sich der Kreis dann geschlossen.
Jetzt nehmen sich ja viele zum Jahreswechsel vor, abzunehmen. Warum scheitern diese Vorsätze so oft schon, wie vorher schon gesagt, nach wenigen Wochen?
Also Diäten scheitern sehr oft nach wenigen Wochen, weil Vorsätze meistens auf Verzicht, Perfektion und Druck basieren. Das heißt, was passiert dann im Körper? Der reagiert dann mit mehr Hunger, mit weniger Energie. Es gibt dann ein hormonelles Chaos auch, weil man diese Hunger- und Sättigungshormone nicht mehr spürt, weil man sagt, mit mir ist etwas verkehrt. Diese ganzen Vorsätze, die Neujahrsvorsätze, gerade die Extremen, dieses Jahr, diesen Januar mache ich, keine Ahnung, eine 1200-Kalorien-Diät, weil ich muss jetzt endlich diese 5 Kilo von den Hüften bringen. All das kommt aus dem Mangeldenken und aus dem Denken, mit mir ist etwas verkehrt. Und das wiederum erzeugt im Körper Stress. Und wenn man Stress hat, dann ist es ja für sehr viele Menschen so, dass Essen ein Kompensationsmechanismus wird. Und wenn es einem nicht so gut geht, dann greift man ja schnell wieder zur Keksdose oder zu Chips oder Pommes oder Schokolade, weil dann fühlt man sich wieder besser. Also das ist langfristig hat es keinen Sinn, so diese extremen Vorsätze punkto Ernährung und Diäten zu verfolgen.
Ja, das kenne ich nur zu gut und ich denke viele unserer Hörer auch, was du gerade geschildert hast. Aber was sind denn jetzt deine Ratschläge, wie man das tatsächlich umsetzen kann?
Also das Wichtigste für mich und auch in meiner Klinik ist immer, dass Menschen aufhören müssen mit diesem Alles-oder-Nichts-Denken, das Schwarz-Weiß. Ich mache meine perfekte Diät oder ich esse einfach alles und es ist sowieso alles egal. Weil das eben im Körper so viel Stress erzeugt. Und eigentlich hat niemand eine perfekte Diät und es soll auch niemand eine perfekte Diät haben. Das Essen ist ja auch ein großer kultureller Bestandteil und ist vielleicht ein Teil in der Familie. Das heißt, was besser ist, im Endeffekt sind kleine Veränderungen. Zum Beispiel jeden Tag ein Stück Obst mehr zu essen oder ein bisschen mehr Gemüse zu essen oder zu schauen, dass man eine ausgewogene Mahlzeit zu sich nimmt. Eine ausgewogene Mahlzeit ist, wenn man jetzt an die Hauptmahlzeiten denkt, im Prinzip, wenn man einen Teller hat, 2 Fäuste voll mit Gemüse, 1 Faust voll mit Kohlenhydrate und die Handfläche sollte Eiweiß sein. Das ist eine ausgewogene Mahlzeit. Die meisten die zu mir auch in die Klinik kommen, da stimmt dieses Verhältnis nicht ganz. Da ist dann oft nur eine Faust Gemüse und zwei Fäuste Kohlenhydrate und ein ganz kleines bisschen Protein oder Eiweiß. Und wenn man die Balance richtig hinkriegt, dann braucht man auch nicht in so ein extremes Kaloriendefizit zu gehen, um abzunehmen.
Und viele Leute, die gehen dann ja in den Buchladen oder auf die sozialen Medien und schauen nach, welche Diät wird denn jetzt gerade beworben, welche ist hip, wer hat damit abgenommen und sieht jetzt schlank und reif für den Strand aus hier in Australien. Was hältst du von diesen Diäten?
Also ich versuche Menschen immer beizubringen, die beste Diät ist die, die man ein Leben lang einhalten kann. Das heißt, wenn man jetzt so eine strenge Diät hat oder so oder wie sie alle heißen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann das ein ganzes Leben lang machen, für mich passt das in meinen Lebensrhythmus. Zum Beispiel gibt es viele Sportler, die machen lange Keto, um in die Ketose zu kommen. Das ist alles super. Oder auch die ketonische Diät ist auch sehr gut in der Medizin, in der Krebsforschung oder für Epilepsie, weil halt Kohlenhydrate manchmal im Körper ein bisschen zu, ich sage jetzt mal, aggressiv sein können oder zu viel sein können. Da funktioniert es schon. Mit 16:8, das ist die Diät, wo man 16 Stunden am Tag fastet und 8 Stunden Zeitfenster hat, um etwas zu essen. Die kann auch gut funktionieren zum Abnehmen, basiert aber auf einem Kaloriendefizit. Und gerade bei Frauen, die noch einen Zyklus haben, kann diese wiederum Zyklusstörungen hervorrufen. Das heißt, das ist dann oftmals gar nicht so gut für unsere Hormone. Das heißt wiederum, wie ich schon gesagt habe, die beste Diät ist die, die man ein Leben lang einhalten kann. Und das ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Am besten, sage ich immer, sollen sich die Leute überlegen, was haben denn meine Großeltern gegessen? Bisschen weniger Fleisch, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte und die haben noch selber gekocht. Und das sehe ich schon sehr oft, dass die Leute nicht mehr wissen, wie man kocht oder dass man sich auch die Zeit nicht mehr nimmt, um frisch zu kochen. Und dann greift man zu hochverarbeiteten Lebensmitteln und die wiederum sind eben so verarbeitet, dass sie die Signale, die wir im Körper zum Thema Hunger und Sättigung haben, dass sie die ausschalten. Und dann versteht man auch nicht mehr, was der eigene Körper braucht. Und man denkt sich immer, naja, ich habe auf Instagram gesehen, man soll das machen oder man soll jetzt diesen Shake trinken. Und bei den anderen funktioniert es. Warum funktioniert das bei mir nicht? Also da geht es dann wieder auch nur um die Willpower sozusagen. Und man verlernt das Vertrauen in den eigenen Körper.
Welche Rolle spielt denn der Lebensstil bei der Diät?
Das darf man auch nie in Isolation sehen. Also es ist bei Diäten nicht nur Sport, es ist bei Diäten auch nicht nur das Essen. Sport und Essen gehört zusammen. Aber genauso ist wichtig, dass man sich überlegt, wie sind meine Gedanken, wie schlafe ich zum Beispiel. Alles das spielt immer auch zusammen. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade beim Abnehmen denken die Menschen, ja, ich muss mehr Sport machen. Die ganzen Fitnessstudio-Abos gehen ja auch alle in die Höhe am 1. Januar. Und Bewegung brauchen wir ja auch. Das ist total wichtig für die Gehirngesundheit, dass wir eine Muskelmasse haben, damit wir gesund altern können, auch für Stimmung und Stressmanagement, weil beim Sport Endorphine ausgeschüttet werden. Bei der Ernährung aber, das ist meistens zum Thema Abnehmen der größere und stärkere Hebel, den man umlegen kann, weil durch die Ernährung steuert man eben ein leichtes Kaloriendefizit. Und durch die Ernährung nimmt man die Makronährstoffe zu sich, das sind die Kohlenhydrate, das sind die Fette und Eiweiß. Wie, wenn ich jetzt ein Bild malen darf, wie der Sprit im Auto. Aber in der Ernährung haben wir auch die Mikronährstoffe und die sind ganz genauso wichtig. Das ist unsere Vitamine und Mineralstoffe. Und die sind dann wie das Getriebe und die ganzen Einzelteile im Auto, die wir brauchen, damit dieses Auto fahren kann. Und das brauchen wir auch im Körper, damit die körpereigenen Prozesse ordentlich funktionieren, brauchen wir sowohl Makro- als auch Mikronährstoffe. Und wenn wir da Dann komme ich wieder zur Balance zurück. Wenn wir da die Balance, die richtige finden, dann wird der Körper auch sein eigenes ideales Gewicht finden. Und was dann auch noch dazu gehört, also wir haben Sport, Bewegung natürlich, wir haben die Ernährung und Schlaf. Das ist für mich eines der wichtigsten Themen. Schlaf ist immer, sage ich, das Erste, das man vernachlässigt und das Schwierigste, das man wieder zurückbekommt. Und Schlaf ist aber so wichtig, weil sich der Körper und die Zellen in dieser Zeit regenerieren können. Und wenn wir nicht gut schlafen, das wissen wir alle, sind wir am nächsten Tag irgendwie grantig und müde und brauchen mehr Kaffee. Und wir greifen dann auch viel schneller zu ungesunden, sag ich mal unter Anführungszeichen, Lebensmitteln. Also etwas, das uns schnelle Energie liefert, weil der Körper sagt, ich brauche Energie, bitte gib mir etwas. Und die Menschen machen sich dann immer selbst Vorwürfe. Jetzt habe ich heute wieder zu viel Schokolade gegessen oder wieder in die Chipsdose hineingegriffen und wundern sich dann, dass sie das tun, wenn sie nur 4, 5, 6 Stunden geschlafen haben und der Körper einfach völlig übermüdet ist.
Hast du vielleicht auch Tipps parat, wie man seinen Schlaf wieder in geregelte Bahnen bekommt?
Ja, also da gibt es einen Katalog, einen Maßnahmenkatalog von, der ist ewig lange, aber mit Schlaf das Wichtigste und das, was die meisten irgendwie nicht zu wissen ist, guter Schlaf startet in der Früh. Wenn man aufsteht, soll man innerhalb der ersten Stunde des Tages gleich mal ans Tageslicht gehen. Die Sonne oder die Sonnenstrahlen, selbst an einem bedeckten Tag, haben in der Früh mehr von diesem Blue Light. Das ist ja momentan auch sehr gehypt. Und das Blue Light, wenn das die Augen trifft oder auf die Augen trifft, dann signalisiert es dem Körper, Melatonin, also das Schlafhormon, zu senken und Cortisol, das Stresshormon, zu erhöhen. Und in der Früh brauchen wir Cortisol, um in die Gänge zu kommen. Und wenn jetzt dieses Melatonin in der Früh ganz niedrig ist, dann hat es den ganzen Tag Zeit, sich wieder aufzubauen, dass man dann am Abend ausreichend müde ist. Also das ist der allereinfachste Trick, um besser zu schlafen. Und dann natürlich Kaffee. Ich bin Gott sei Dank keine Ernährungstherapeutin, die sagt, Koffein ist schlecht, darf man nicht. Also jeder darf Kaffee trinken. Gerade in Melbourne ist das ja, gehört das zum guten Ton. Aber ich empfehle immer nie mehr als 3 Tassen am Tag und vor 14 Uhr die letzte Tasse Kaffee zu trinken. Weil Koffein hat eine Halbzeit von 6 bis 8 Stunden. Das heißt, wenn man um 14 Uhr die letzte Tasse Kaffee trinkt, dann ist die Hälfte des Koffeins noch im System um 10 Uhr Abend, wenn man mal überlegen sollte, ins Bett zu gehen. Das heißt, da kann der Körper dann gar nicht so richtig runterfahren. Daher Nachmittagskaffee würde ich jetzt eher nicht empfehlen. Oder es gibt ja auch Menschen, die sagen, nee, mir tut der Kaffee gar nichts, wenn ich am Abend noch einen Espresso trinke. Aber sie schlafen dann trotzdem. Die Qualität des Schlafes ist dann nicht so gut. Und als dritten Punkt für besseren Schlaf würde ich gern noch mitgeben, ist am Abend das Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, sondern das Handy in der Küche liegen lassen. Es gibt ja noch analoge Alarmclocks, also Wecker zum Beispiel, die man sich stellen kann, weil so viele Leute scrollen dann noch im Bett, vorm Schlafen gehen, eine halbe Stunde, eine Stunde auf Instagram. Und das Licht, das vom Handy abgegeben wird, hat auch wieder diese Blue Lights, Blue Rays. Das heißt, wenn man da dieses Handy 20 Zentimeter vor den Augen hat und scrollt, dann unterdrückt man den Melatonin-Gehalt wieder. Und darum schläft man dann nicht so gut. Also wenn man die 3 Sachen macht, hat man schon sehr viel gewonnen.
Und ich muss sagen, das klingt auch alles sehr machbar und auch nicht nach einer wahnsinnigen Tortur, mit der man sich quälen muss.
Nein, und man soll sich auch nicht quälen. Das ist das Um und Auf für einen gesunden Lebensstil. Das soll auch Spaß machen, weil gesunder Lebensstil darf keine Strafe sein. Wenn es eine Strafe ist, dann erzeugt man im Körper wieder so viele Stresshormone. Und wenn man so viele Stresshormone hat, ist ja oft auch das Essen wieder als Kompensationsmechanismus. Das heißt, das schlägt dann gleich wieder auf die Ernährung. Also es muss Spaß machen, auch bei der Bewegung und beim Sport. Mir ist es egal, ob man ins Fitnesscenter geht oder ob man spazieren geht oder ob man gerne im Garten arbeitet oder tanzt oder ganz egal, was es ist. Man muss sich etwas finden, das Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, setzt man es auch gerne um.
Das ist doch ein tolles Schlusswort für dieses Interview. Eva Maria Heikenwalder, sie ist Ernährungstherapeutin und hat uns tolle, praktische, machbare Tipps gegeben, wie wir den guten Vorsatz zum neuen Jahr einhalten können, abzunehmen und das Gewicht dann auch zu halten. Vielen Dank, Eva-Maria.
Vielen lieben Dank, Julia.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.